Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der Mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1:1 Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
Müssen Sie auch zweimal hintereinander?
Ja, genau.
Ja, ist total spannend.
Ein Gespräch in der Gesprächsrunde 1b gebucht haben, wäre jetzt die Zeit und die
Hallo.
Hallo.
Mit wem habe ich es zu tun?
Ich bin Matthias von Hartz und
Zuschauer. Zuhörer.
Fast.
Gesprächspartner.
Fast, ja. Kann man das leiser machen?
Ich weiß auch nicht, meins brummt auch gerade ganz laut, aber.
Okay, aber Sie haben da nichts so.
Ich habe nichts irgendwas, was ich ernsthaft beherrsche. Ich kann da versuchen, dran zu drehen. Ich weiß nicht, was dann passiert.
Was gibt denn da so Gas? Nee, das, ja, doch.
So, ne? Ja, bei mir hilft es.
Ja, schon ein bisschen.
Da auch?
Ich glaube, ich bin der Letzte da.
Da?
Ja. Ja,
leiser. Andere Richtung?
Ja,
so.
So, ja.
So, okay.
Ja, ist besser. Ja, viel
okay,
besser.
Bei
ja.
Mir auch. Bei mir ist es auch besser. Gut.
Ich bin Regisseur und ich habe hier mal gearbeitet. Also deswegen habe ich jetzt so.
Haben Sie auch mit dem Theater zu tun?
Ich habe auch mit dem Theater zu tun, ja.
Okay, und sind. Als Freund des Hauses.
Ich bin als Freund des Hauses da und kenne auch Hanna, die das macht schon lange. Und
okay.
Kenne auch das Projekt schon lange, aber ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 10 Jahren selber mitgemacht. Also.
Ich habe das bis jetzt noch nie mitgemacht und finde es ganz spannend von der Atmosphäre, die so
super.
Entsteht.
Das ist auch jetzt wieder toll. Also.
Ja, geht mir auch so. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir können gern schon beginnen, oder?
Müssten wir eigentlich auf den Gong warten, oder?
Okay.
Wäre das eigentlich so?
Ich weiß nicht, ich habe noch nie auf den Gong gewartet, aber es gibt ihn ja. Deswegen dachte ich immer, er hat ja wahrscheinlich irgendeine Funktion.
Wahrscheinlich, ja.
Okay, aber also ich erzähle auch gern von mir. Ich bin im Hauptberuf Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts in Hamburg. Also ich bin eigentlich Arbeitsrichterin und habe als Ehrenamt die Präsidentschaft des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Das liegt daran, dass das Hamburgische Verfassungsgericht nicht ständig tagt, sondern immer nur dann, wenn Fälle anstehen. Das gibt es zwar immer, aber es hat eben nicht so wahnsinnig viel Verfahren, sondern macht nur gelegentlich mündliche Verhandlungen. Und dafür lohnt es sich nicht, also ein richtiges Präsenzgericht aufrechtzuerhalten. Und deswegen macht man es im Nebenamt.
Das heißt, alle Richter am Verfassungsgericht machen das im Nebenamt?
Genau. Okay. Genau. Also nicht nur die Präsidentin, sondern auch alle Richter. Sind auch gar nicht nur Richter im Sinne von Menschen, die den Richtereid für ein staatliches Gericht geschworen haben, sondern es sind auch Mitglieder dabei, die Rechtsanwälte sind, die früher in der Politik waren, jetzt pensioniert sind.
Und aber schon alles Juristen?
Schon alles Juristen, aber nicht eben nur Richter. Das Verfassungsgericht setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die gewählt werden von der Bürgerschaft. Dadurch sind die demokratisch legitimiert. Und haben eine Amtszeit von 6 Jahren und dann hört es auf und dann kann man nochmal gewählt werden oder auch nicht. Ist also anders als ein Richteramt sonst bei einem staatlichen Gericht, da wird man ja auf Lebenszeit ernannt und macht das auch auf Lebenszeit. Das ist ein richtiges Wahlamt, hängt damit zusammen, dass eben die demokratische Anwendung stärker sein muss, weil es ein Verfassungsorgan ist und dass es da geht. Aber im Hamburgischen Verfassungsgericht habe ich mit Grundrechten eigentlich gar nichts zu tun, denn die Hamburger Verfassung ist eine Staatsorganisationsverfassung. Da geht es allein darum, welche Staatsorgane es gibt, welche Rechte die haben, wie die ausgestaltet sind, wie die Verfahren geregelt sind. Es gibt keinen Grundrechtekatalog, anders als im Grundgesetz.
Aha, also quasi nur, wenn ich finde, das System stimmt nicht, kann ich...
Sie können gar nicht.
Mich, also ich kann sowieso gar nicht, das ist aber schade.
Ja. Der Bürger kann gar nicht. Es können nur Menschen, die irgendwelche Rechte, irgendwelche Verfassungsrechte tragen, Abgeordnete zum Beispiel, die können beim Verfassungsgericht klagen. Oder Abgeordnete, die eine Gruppe bilden und ein bestimmtes Begehren haben. Fraktionen können klagen. Aber der normale Bürger kann beim Bundesverfassungsgericht klagen, nicht aber beim Hamburgischen Landesverfassungsgericht.
Das ist in allen Bundesländern so oder ist in Hamburg speziell?
Ja, es ist mal so, mal so. Es gibt Bundesländer, die einen Grundrechtekatalog haben. Also bei denen so wie in Artikel 1 bis 20 Grundgesetz auch nochmal die Menschenrechte in irgendeiner Form in der Verfassung normiert sind. In diesen Bundesländern haben die Verfassungsgerichte auch solch eine Kontrollfunktion, was die Grundrechte dieser Verfassung, dieser Länderverfassung angeht. Es gibt aber auch viele Bundesländer, die das nicht haben, wie Hamburg. Und da haben die Verfassungsgerichte eben auch nur solch eine Kontrollfunktion für die Staatsorganisationsregeln.
Also ich habe vorhin versucht, mich kurz zu erinnern an mein Verfassungsrecht, das ich mal im Studium hatte.
Ah.
Wo ich,
was haben Sie denn studiert?
Damals habe ich Ökonomie studiert und dann gab es eben öffentliches Recht und Privatrecht und im öffentlichen Recht gab es Wirtschaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassungsrecht.
Ja.
Das fand ich eigentlich das Beste. Also es waren auch meine, also die öffentlichen Rechtslehrer waren überhaupt meine liebsten Lehrer in diesem Studium.
Mhm.
Ich glaube, der Verwaltungsrechtslehrer hieß Gröschner. Und der Verfassungsrechtslehrer hieß Schachtschneider.
Ach, Schachtschneider. Ja, bei dem habe ich auch mal gehört.
Also ich würde sagen, eher ein skurriler Typ, so. Ja. Ein bisschen verkrampft auch, aber gut. Also sie waren beide gut, weil sie eigentlich in so einem Ökonomiestudium sind ja sehr viele Leute, die sehr zielorientiert studieren. Und also Gröschners Rede jedes... Jede Vorlesung war, ihr müsst euch von wozu zu warum entwickeln.
Ja.
Schachtschneider, konnte ich mich noch erinnern, erklärte uns vor allem was über Verfassungsprinzipien. Für mich so das prägende Prinzip war Verhältnismäßigkeit.
Ja, genau.
Das versuche ich auch so im täglichen Leben und im Umgang mit meinen Mitmenschen irgendwie anzuwenden und einzufordern. So.
Das ist ja toll.
Und Aber das greift dann trotzdem, auch wenn es jetzt keinen Grundrechtekatalog gibt, quasi die Prinzipien wären die gleichen auch.
Das sind ja generelle Rechtsprinzipien, die greifen, also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ja tatsächlich ein ganz tragender Grundsatz, der kommt in bestimmten Ausprägungen auch bei uns zur Anwendung. Mit dem habe ich aber noch viel, viel mehr beim Arbeitsgericht zu tun, denn auch das Arbeitsgericht ist ja nicht ein Zivilgericht. Auch bei zivilrechtlichen Auseinandersetzungen kann es ja zu Grundrechtskollisionen kommen, die man über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz löst. Das kennen Sie vielleicht sogar aus den Medien. Die Kopftuchfälle sind fast immer arbeitsrechtliche Fälle. Also wenn Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen kündigen, weil sie Kopftuch tragen wollen bei der Arbeit, dann, und die werden immer gelöst über eine Grundrechtsabwägung. Also unternehmerische Freiheit des Arbeitgebers, der sich vorstellt, Beschäftigte nur ohne Kopftuch beschäftigen zu wollen, und die Glaubensfreiheit der Arbeitnehmerin, die sagt, sie möchte in der Öffentlichkeit nur mit Kopftuch gesehen werden.
Also Rechtsprinzipien sind quasi von der Art des Rechtes unabhängig. Genau. Also das gibt es dann eben nicht nur im Verfassungsrecht, genau, sondern auch im Arbeitsrecht, im Zivilrecht, im Strafrecht und so weiter.
Das ist eigentlich ist eben so ein Grundprinzip, der das dem Ganzen zugrunde liegt. Und das ist schön, dass Sie das gesagt haben, denn ich habe eigentlich, als ich die Anfrage kriegte, ob ich hier mitmache, habe ich gedacht, ja, ich mache hier mit und ich versuche, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu erklären. Weil mir das so am Herzen liegt und weil ich es so wichtig finde. Und das ist toll, deswegen freut mich das total. Weil ich finde, das ist für den Umgang der Menschen einfach die ganz zentrale Idee, dass man seine Grundrechte nur verhältnismäßig ausüben kann. Nämlich immer nur so weit, wie sie den anderen nicht über Gebühr beanspruchen und beeinträchtigen.
Also ich habe auch in der Tat, schon, wenn ich Sie gleich nochmal unterbreche, ich habe auch in der Tat über Verhältnismäßigkeit in den letzten Wochen nachgedacht, weil ich in der Schweiz arbeite. Mhm. Und in der Schweiz quasi die Einschränkung durch die Maske für das Schweizer Naturell ein unfassbarer Vorgang ist. Das kann der Schweizer kaum akzeptieren.
Etwa? Echt?
Ja, also es gibt überhaupt einen interessanten Freiheitsbegriff offensichtlich. Und da habe ich immer jetzt argumentiert, aber was ist, also wo steht denn da die Verhältnismäßigkeit? Also wie stark ist die Einschränkung, wenn du in der Straßenbahn die Maske tragen musst? Also es gab ja auch in der Schweiz ganz lange im öffentlichen Nahverkehr keine Maskenpflicht, bis Anfang August, Mitte August sogar, glaube ich. Weil das irgendwie, also es wurde quasi gesagt, es ist dringend empfohlen, es sollen alle machen. Mhm. Auch von den Bundesräten wurde das empfohlen. Und die Quote von Leuten, die es gemacht haben, war 4%.
Wahnsinn.
Und da habe ich...
Ich dachte immer, die Schweizer, hätte ich gar nicht vermutet, dass die an der Stelle so ein Bewusstsein haben für Gesicht zeigen. Aber
Nee, nicht für Gesicht zeigen, für ich lass mir nichts sagen.
Ach so.
Leider nicht für Gesicht zeigen.
Leider nicht, ich stehe für das, was ich bin, sondern leider...
Aber ich habe Sie unterbrochen bei der Verhältnismäßigkeit.
Nein, das ist ja auch doch, man kann aber an der Maske ja die Verhältnismäßigkeit ganz wunderbar sich anschauen. Nicht? Man kann sich überlegen, was passiert da eigentlich? Wenn man eine Maskenpflicht anordnet, dann wird die allgemeine Handlungsfreiheit der Menschen eingeschränkt. Sie müssen ihr Gesicht verhüllen, das müssen sich anders darstellen in der Öffentlichkeit, als sie wollen. Es hat vielleicht sogar so einen kleinen Touch in Richtung Würde. Es gehört ja zur Menschenwürde dazu, dass man sich so geriert, so gibt, so auftritt, wie man das gerne möchte. Das heißt, diese Einschränkung hat es, aber es gibt ein Ziel, dem diese Maskenpflicht dient, nämlich das Ziel, die Gesundheit anderer zu schützen, dadurch, dass diese Maske Aerosole eindämmt und den Ausbruch die Verbreitung des Virus begrenzt und oder sogar verhindert. Und das heißt, es gibt ein Ziel, das wichtigen Grundrechten dient, dem Lebensschutz, dem Gesundheitsschutz anderer. Und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bedeutet ja, dass man abwägt, also zunächst mal schaut, ist eine Maßnahme, durch die in ein Grundrecht eingegriffen wird, ist die geeignet, ein vernünftiges Ziel zu verfolgen. Da muss man sagen, nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist die Maske geeignet, die Ausbreitung von Aerosolen und damit die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Das heißt, es ist ein geeignetes Mittel. Und dann muss man schauen, ist diese Maßnahme auch erforderlich? Das heißt, wenn man abwägt die Beschränkung des Einzelnen, der die Maske tragen muss, und das Ziel, dem sie dient, steht das in einem vernünftigen Verhältnis. Deswegen auch Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und aus meiner Sicht ist das, was man hinnehmen muss, so viel weniger belastend als das Leben, was bedroht wird, wenn man die Maske nicht trägt, dass ich das für auf jeden Fall gerechtfertigt halte durch das höherwertige Ziel, das dahinter steht. So dass für mich ist es in der rechtlichen Prüfung ein relativ klares Ergebnis. Trotzdem sehe ich ja auch, dass es im Alltag nicht so akzeptiert wird.
Also ich kann dann noch eine Geschichte aus der Schweiz erzählen, wo also jetzt quasi von der Gegenseite auch mit Verhältnismäßigkeit argumentiert wurde. Also die steigenden Zahlen in der Schweiz im August waren total offenbar zuzuordnen zu Party-Infektionen. Mhm. Also es waren lauter Leute zwischen 20 und 29. Die haben einfach in allen Parks der Stadt Partys gefeiert und so 50st um einen Grill gesessen. Und ich habe es nicht verstanden und hatte dann einen Abend, weil ich da auch gearbeitet habe, auch mit einer Politikerin. Und die hat mir dann erklärt, das ist doch ganz einfach. Die wägen für sich das Risiko ab. Die sagen, dass ich einen schweren Verlauf habe, ist relativ unwahrscheinlich. Und dann wurde auch noch ihnen zugute gehalten, hätten sich ja alle ordentlich verhalten, als man damals am Anfang quasi ältere Generationen schützen musste. Und jetzt würden sie eben sagen, das ist jetzt irgendwie gut, da ist ja passiert ja nichts mehr, kommt ja keiner mehr ins Krankenhaus und die sind jetzt entweder schon gestorben oder haben sich in Sicherheit gebracht. Und jetzt brauche ich meine Party und dann ist eben also da war die Argumentation von Verhältnismäßigkeit, das Risiko, dass ich da eingehe, also dass ich auch eingehe, wenn ich Drogen nehme oder sonst irgendwas. Und so argumentierte die Politikerin dann auch. Ich habe halt keine Corona-Party gefeiert, sondern Drogen genommen. Und da hätte ich jetzt auch wiederum gesagt, okay, das eine ist ja das persönliche Risiko, ja, genau, was derjenige eingeht. Und das andere ist aber ja das Risiko der Ausbreitung, zu der er beiträgt. So. Und das hat die dann auch so gesehen, aber gesagt, naja...
Naja, also ich denke, das muss man schon sehen, die Selbstgefährdung ist ja immer zulässig. Mhm. Also jeder kann ja mit seinem eigenen Körper und seinem eigenen Leben machen, was er will. Er kann sich sogar umbringen. Also man hat eine Verfügung über den eigenen Körper und das eigene Leben. Deswegen kann man niemandem verbieten, sich selbst zu gefährden. Das Problem bei solch einer Virusinfektion ist aber, dass er ja nicht nur sich selbst gefährdet, sondern dadurch zugleich Gefährder für alle anderen wird. Und diese Maßnahmen dienen ja nicht dazu, die Leute an der Selbstgefährdung zu hindern. Das kann ja jeder selber tun, eigenverantwortlich. Sondern diese Maßnahmen dienen vor allem dazu, Menschen daran zu hindern, für andere gefährlich zu werden. Die sich selbst gefährden und dabei in Kauf nehmen, dass sie andere gefährden. Das will man doch verhindern. Und das halte ich auf jeden Fall für verhältnismäßig.
Und gibt es denn Klagen in Deutschland gegen Masken?
Gegen Masken. Aber ja, es gibt also gegen diese Verordnung gibt es eine Vielzahl von Klagen, sowohl bei den Verwaltungsgerichten als auch welche, die es bis zum Bundesverfassungsgericht geschafft haben. Man muss zunächst mal diese Stufen der Gerichtsbarkeit durchlaufen, bis man zum Bundesverfassungsgericht kann. Mhm. Fast alle sind gegen die klagenden Parteien ausgegangen. Also fast immer haben die Gerichte diese Maßnahmen verteidigt und gesagt, bei einer Abwägung geht das Allgemeinwohl vor Einschränkung der Freiheitsrechte. Es gibt aber wenige Ausnahmen, bei denen es auch mal andersrum ausgegangen ist. Das ist zum einen der ganz bekannte Fall aus Hessen, der erste Demonstrationsfall. Da ist eine Demonstration untersagt worden, bei der nur sehr wenig Teilnehmer angemeldet waren, 30 oder so. Und die hatten zugleich gesagt, sie würden Masken tragen und Abstand halten. Und trotzdem hat die zuständige Behörde gesagt, gibt's nicht. Es gibt Menschen, dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht versammeln und das dürft ihr auch nicht, wenn ihr für ein politisches Thema demonstriert. Das haben die Verwaltungsgerichte in Hessen gestützt, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, so geht es nicht. Da muss man schauen, was passiert da eigentlich. Da wird politische Meinungsfreiheit, also das Kundtun einer politischen Meinung in einer Versammlung untersagt. Das ist ein ganz zentrales Grundrecht in der Demokratie. Wenn man da rein eingreift, braucht man ein wichtiges Ziel. Schutz der Allgemeinheit, der Gesundheit ist ein wichtiges Ziel. Allerdings gibt es geeignete Maßnahmen, die Allgemeinheit bei einer Demonstration schützen können und die weniger schwerwiegend sind als das gesamte Verbot der Veranstaltung. Wenn die Leute Masken tragen und Abstand halten, dann ist davon auszugehen, dass da auch keine Virusverbreitung passiert. Das heißt, mit diesen milderen Mitteln kann man das gleiche Ziel erreichen und deswegen ist das Verbot dieser Versammlung nicht okay.
Und was ist gestern oder vorgestern, gab es quasi ein Problem mit der Fridays for Future Demo hier, wo dann die Sozialbehörde nochmal das die eigentlich erlaubte Versammlung eingeschränkt hat? Haben Sie das?
Das habe ich gar nicht verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich gestern Abend hier war und danach ins Bett gegangen bin und keine Zeitung mehr gelesen habe. Ich habe dann heute nur nur Bilder gesehen von der Demonstration und habe gesehen, dass sie sich eigentlich Mühe gegeben hatten. Die hatten ja auch angekündigt, dass sie auf jeden Fall die Abstände und die Maskenpflicht einhalten wollen.
Also haben Sie, glaube ich, auch, aber die Argumentation war, also ich weiß leider die Argumentation nicht mehr, ich weiß nur, was passiert ist. Also Sie wollten von 4 Stellen loslaufen mit insgesamt, meine ich, 6.000 Leuten und es wurde Ihnen dann nur erlaubt, von 2 Stellen loszulaufen mit insgesamt, also mit 1.000, mit insgesamt 2.000 Leuten.
Okay, vielleicht dann, weil Sie gesagt haben, Sie können es nicht kontrollieren.
Und das kam aus der Sozialbehörde, wo ich jetzt auch nicht verstanden habe, warum jetzt die Sozialbehörde noch die Versammlung, ich habe es aber leider eben auch nicht richtig präsent. Ich weiß
möglicherweise
nicht genau, was es war.
Wobei, nee, das Gesundheitsschutz ist jetzt ja auch...
Doch, es war irgendein Gesundheitsschutzargument, aber man dachte so, dafür hatten die ja eigentlich einen Vorschlag gemacht.
Ja.
Also die waren dann auch ein bisschen beleidigt, dass man jetzt so kurzfristig nochmal das reduziert.
Ja, außerdem hatten die ja sich auch auf die Fahnen geschrieben, darauf zu achten. Das ist ja auch zentral, also auch aus deren Sicht zentral, denn es hat ja viel miteinander zu tun, dass Politik reagieren kann auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Das haben sie jetzt gezeigt bei der Corona-Pandemie. Und das ist ja für Fridays for Future ganz wichtig, dass man diese Erfahrung mitnimmt und sagt, auch der Klimaschutz ist eben ein wichtiges Ziel. Und auch da müssen grundlegende Maßnahmen getroffen werden. Und deswegen müssen die ja irgendwie mitmachen bei diesen Maßnahmen, weil sie dadurch irgendwie einen Schwung nach vorne bekommen für ihre eigenen Ziele. Ich weiß nicht genau, eigentlich ist Verbraucherschutz inzwischen in der Justizbehörde, was die Sozialbehörde da noch, was die da für eine Kompetenz haben und warum sie es gemacht haben, also kann ich auch nicht genau sagen. Also natürlich muss man immer schauen, gibt es irgendwas, was gefährdet ist und gibt es ein Ziel, was man damit erreicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen, warum die nur von 2 Stellen aus loswandern sollten. Aber sonst hängen natürlich, also das sind schon 2 große Themen oder 2 Themen dieser Zeit, die sich irgendwie berühren und bei denen man Ähnlichkeiten erkennt und Entwicklungen erwartet. Die Süddeutsche hatte heute als große Überschrift so nach dem Motto, die Katastrophen überall, wie kommt man eigentlich noch durch dieses Leben, wenn man auf der einen Seite die Pandemie hat und auf der anderen Seite die Klimakatastrophe, wie kann man dabei fröhlich bleiben? Ich denke, man kann, weil man jetzt ja irgendwie sieht, dass man handeln kann und dass man irgendwie Mittel hat, weiterzukommen, nach vorne zu kommen.
Ja, ich habe es auch alles nicht verstanden. Also ich habe schon immer wieder sowohl mit Leuten gesprochen, als auch, hat man ja gelesen, dass sich Menschen in ihren Grundrechten eingeschränkt fühlen durch die Pandemie. Und ich habe so in der Schweiz jetzt auch so ein paar Projekte im öffentlichen Raum gemacht. Da war relativ klar, mit dem Demonstrationsrecht war es zu der Zeit, als man die geplant hat, irgendwie im Juni nicht besonders weit her in der Schweiz. Also das ist quasi der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, hier bin ich jetzt irgendwie eingeschränkt in dem, was ich eigentlich machen würde. Aber ansonsten hab ich offensichtlich einen anderen Freiheitsbegriff, in dem sich das, was es jetzt an Corona-Restriktionen gibt, gar nicht niederschlägt. Also ich...
Ja. Oder vielleicht sehen Sie die Rechtfertigung immer gleich mit und nehmen es deswegen nicht als so starke Einschränkungen wahr. Das ist doch auch eine Frage, wie man sich selbst in der Gesellschaft verortet und empfindet. Und wenn man diese Einschränkungen als anderen dienend empfindet, dann nimmt man sie vielleicht gar nicht so einschränkend, sondern eher schützend wahr. Und kann sie deswegen gut ertragen. Und ich glaube, es hat viel mit Weltbild zu tun. Ob man vor allen Dingen denkt, meine Grundrechte werden beschränkt, oder ob man vor allem denkt, ich muss das und das tun, damit sich möglichst wenig Menschen infizieren. Also
ja, also das ist natürlich sicher. Ich habe viele Sachen, hätte ich von alleine quasi so gemacht, da hätte überhaupt niemand vorschlagen müssen, dass man das jetzt dies oder jenes lässt, hätte ich sowieso gemacht. Das ist, insofern ist es richtig, es ist wahrscheinlich mit...
Es hat was mit Haltung zu tun.
Eigenem Verständnis von eigenen Positionen zur Gesellschaft oder zur Allgemeinheit zu tun.
Nee, und wenn Sie sagen, das Verhältnismäßigkeitsprinzip hat Sie so beeindruckt, dann das steht ja genau dafür, dass man die anderen und deren Bedürfnisse wahrnimmt. Und wenn Sie das verinnerlicht haben, dann nehmen Sie solche Einschränkungen nicht so massiv wahr, weil Sie einem anders drauf schauen, denke ich. Und zugleich bedeutet das, dass Leute, die vor allen Dingen die Grundrechtseinschränkungen wahrnehmen und dagegen protestieren, eben ein sehr, sehr ich-bezogenes Weltbild haben oder ein sehr auf die eigene Rolle und die eigenen Bedürfnisse bezogenes Weltbild haben. So schätze ich das.
Ich habe es dann nie so richtig gelesen, weil es mich auch gar nicht, weil ich immer so dachte, wovon redet ihr? Was ist denn das Argument? In welchem Grundrecht sind die denn eingeschränkt?
Naja, vor allen Dingen, ich denke, in der allgemeinen Handlungsfreiheit, in der Reisefreiheit, in der, ja.
Okay.
Und natürlich sind es Grundrechtseinschränkungen. Natürlich sind es Anordnungen des Staates, die unser Leben ziemlich verändern. Mit gutem Grund, finde ich, aber sie tun es ja. Und wenn man aber nur sieht, wie das eigene Leben verändert wird und darauf sich fokussiert, dann erlebt man das ganz anders, denke ich.
Also ich fände es noch am ehesten interessant, wir haben so ein Projekt das gemacht mit vielen Künstlern aus dem afrikanischen Raum, die sehr viel über die Frage und Rolle von öffentlichem Raum geredet haben, der in ihren Ländern einfach verschwunden ist in den letzten Monaten. Also natürlich auch Länder, in denen öffentlicher Raum im gesellschaftlichen Prozess eine andere Rolle spielt, als in Hamburg, wo man da ja eigentlich meistens voll geregnet wird.
Klimakrise, es wird besser.
Und die haben das sehr deutlich beschrieben, dass quasi der Raum, an dem ein Großteil ihres Lebens und auch des politischen Austausches stattfindet, dass der verschwunden ist und es quasi andere Medien für jegliche Form von politischer Begegnung braucht. Also der dann eben immer mediatisiert ist, weil es Versammlungen nicht gibt, weil es Diskussionen nicht gibt, weil es öffentliches Zusammenkommen nicht gibt. Das fand ich schon interessant, weil das findet man dann hier auch, wenn man weiterdenkt. Also wenn ich jetzt sage, ich arbeite im Theater, dann ist diese Form von Zusammenkommen und über Gesellschaft nachdenken ja auch in den letzten Monaten stark eingeschränkt gewesen und ist es auch noch.
Das stimmt.
Also
das tatsächlich auch, ich finde, oder die Wahrnehmung in Hamburg ist ja eine andere, weil dadurch, dass man sich in der Öffentlichkeit immer viel freier und bewegen und viel, viel eher treffen durfte, weil ja auch die Gefährdung in der Öffentlichkeit eine geringere ist als in geschlossenen Räumen, und das Wetter so schön war in Hamburg in diesem Jahr, habe ich noch nie so viel Leben draußen erlebt in Hamburg wie dieses Jahr. Also die Parks waren voll, die Flete waren voller Boote und voller Paddler und so. Deswegen ist es hier im Norden nicht so, denke ich, aber ich kann mir vorstellen, was Sie meinen, denn ich war neulich das erste Mal seit dieser Pandemiezeit im Thalia-Theater und habe eine Theateraufführung gesehen unter Pandemiebedingungen. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, mir fehlt was, das ist komisch. Weil es so, schon die Fahrt dahin fand ich merkwürdig, weil die U-Bahn so leer war und die Menschen, die in der U-Bahn saßen, so eine unglückliche Ausstrahlung hatten. Ich weiß nicht genau warum. Also irgendwie sowas Unzufriedenes und Unglückliches hatten. Und im Theater war es total leer, weil die Hälfte der Sitze frei, der Hälfte der Reihen frei sein mussten und immer Plätze zwischen den Menschen frei sein mussten. Dadurch entstand überhaupt keine dichte Atmosphäre. Und irgendwie war es, das war wirklich so anders und so wenig emotional, also viel weniger emotional als sonst. Theater ist ja sonst so ein sinnliches Erlebnis, finde ich. Also viel, viel weniger davon. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig empfunden habe, mir fehlt was. Und deswegen kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn Sie sagen, es fehlt Ihnen im öffentlichen Raum so diese Begegnung und diese Stimmung, die entsteht.
Also ich würde sogar noch weitergehen. Also wenn man jetzt sagt, so ein Kunsterlebnis hat ja meistens irgendwie eine ästhetische und eine energetische oder sinnliche und aber auch eine soziale Dimension. Ja. Also es ist ja nicht nur die sinnliche, die Sie beschreiben, sondern auch die Energie, die Sie auch ja schon beschrieben haben, die nicht entsteht. Aber ja auch das soziale Ereignis. Ich treffe andere Menschen beim gemeinsamen Kunsterlebnis und tausche mich ja mit denen auch aus in der Regel.
Genau. Und erlebe auch gleichzeitig das Gleiche und merke, wie links und rechts neben mir ähnliche Empfindungen entstehen und so. Das ist ja auch eine Stimmung, die wichtig ist in so einem Moment.
Und im besten Fall gibt es danach noch irgendeine aufgeregte Diskussion über irgendwas, was man gesehen oder erlebt hat. Und die findet ja eben nicht statt. Also in den Theatern, in denen ich bisher war, ist ja quasi das Foyer mehr oder weniger geschlossen und hat den hat die Funktion und die Energie von einem Zugang zur U-Bahn. Also, und dann passiert eben das nicht mehr, was da an gesellschaftlicher Diskussion ausgelöst werden könnte. Es sei denn, man führt sie dann zu Hause mit jemandem, mit dem man im Theater gewesen ist oder mit jemand anderem, den man über mehrere Sitze hinweg irgendwo entdeckt hat. So,
ja.
Weil
aber richtig, also es ist dann ja kein selten was richtig Öffentliches, ja, sondern doch eher was Privates. Ist
privat, ne?
Was Privates. Und da finde ich tatsächlich, gibt es ein Defizit im Moment. Wobei, und das fände ich spannend, darüber nachzudenken, wie man das füllt. Denn hier zum Beispiel ist es ja anders, finde ich. Oder vielleicht erlebe ich es auch nur so, weil ich hier in der Rolle der Expertin sitze und deswegen ja vielleicht auch noch emotional beteiligter bin oder so. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass hier mehr eine dichte Stimmung herrscht. Und für so, da gibt es, glaube ich, ein Bedürfnis der Menschen, sowas zu haben. Und es ist wichtig zu überlegen, wie man das an mehr Orten schafft.
Also ich finde, dass es hier auch gut funktioniert, aber es ist natürlich auch extrem aufwendig, das so herzustellen. Und deswegen braucht man letzten Endes natürlich, damit es ein bisschen mehr Breitenwirkung hat, müssen noch andere Dinge passieren. Und das ist im Moment schon schwierig. Also ich weiß nicht, ob Sie im Museum waren in den letzten Monaten. Das ist ja auch eine solistische Aktivität geworden. Also da ist man ja, in der Regel ist da ja kaum einer. Das war in manchen Museen schon vorher so, aber in anderen nicht. Und es gibt ja auch da keine Öffnung mehr, an der man dann mit Leuten über das redet, was man da sieht, sondern man geht da alleine rein und alleine wieder raus. Das sind, finde ich, schon, da gehen schon im Moment öffentliche Räume in der Gesellschaft verloren. Relativ unbemerkt. Also das wird ja auch nicht, darüber wird nicht sehr viel geredet, was da an öffentlichen Räumen, in denen Gesellschaft ja dann doch einigermaßen regelmäßig verhandelt wird, verschwindet gerade.
Dazu kommt ja die veränderte Art zu arbeiten. Dadurch, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, fehlt auch da ein Austausch über das Private hinaus, den man da am Arbeitsplatz ja typischerweise hat. Da sehe ich auch ein Defizit. Das ist schon ganz spannend, das zu überlegen. Die Problematik sehen wir beiden, also das scheinen wir uns ja einig zu sein, weniger in der Grundrechtseinschränkung als im Verlust von Diskurs, von öffentlicher Gemeinsamkeit, von Wir-Gefühl an der einen oder anderen Stelle. Und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, das nicht nur zu erkennen, sondern zu diskutieren und auch zu überlegen, wie kann man es ändern? Also was kann man dafür tun, ohne Risiken einzugehen? Also ich kann von meinem Arbeitsplatz berichten, da versuchen wir auf der einen Seite so viel Schutz wie möglich aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite Gerichtsverfahren so durchzuführen, wie wir sie immer durchgeführt haben und den Menschen, also den Raum im Gerichtssaal zu geben, den sie brauchen, um damit der Fall diskutiert wird.
Und das ist schwierig herzustellen im Moment?
Naja, man muss einfach sehen, dass man weniger Menschen gleichzeitig im Raum hat, aber dass man die Leute des Verfahrens im Raum hat und dass man den gleichzeitig gut lüftet und dadurch verhindert, dass die Luft steht und dass man irgendwie die Abstände wahrt und Plexiglasscheiben aufbaut. Aber das kann man ja alles tun und wenn man das alles getan hat, muss man dann versuchen, dass man in der Sitzung trotzdem diese Konzentriertheit herstellt, die wichtig ist für einen selbst und auch für die Parteien, damit die das Gefühl haben, hier wird wirklich mein Fall verhandelt und das ist durchdrungen und das wird mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angegangen. Also dass nicht Corona dann auf einmal so im Vordergrund steht, dass das nur technisch abgehandelt wirkt.
War das am Anfang so?
Ein bisschen, ja. Also bisher in meinen ersten Sitzungen war das so, weil es auch in den Köpfen aller so drin war und dass dann irgendwie so ein bisschen geschäftsmäßig die Anwälte und die Richter agierten und das. Ja, also so ein bisschen da auch die Dichte fehlte, ne? Und die Konzentriertheit. Und das haben wir aber inzwischen, finde ich, viel besser hingekriegt. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das ja auch für Menschen ein zentrales Ereignis ist, ein wichtiger Tag. Und wir uns ja auch bei den Entscheidungen genauso viel Gedanken machen, wie wir sie zu Nicht-Corona-Zeiten gemacht haben. Und das zu transportieren, in einer Sitzung öffentlich zu machen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt und ich finde, es gelingt uns inzwischen deutlich besser oder beinahe normal.
Und innerhalb das Gericht das also quasi mit Ihren Kolleginnen? Gibt es da die gleichen Plattformen für einen, sag mal, innerbetrieblichen Diskurs? Oder gibt es neue Plattformen für einen innerbetrieblichen Diskurs, der ja, wenn man zur Hälfte Homeoffice macht, hat man wahrscheinlich als Richter sowieso relativ viel gemacht, ne?
Genau. Also für uns ändert sich dadurch nicht so viel, weil so wie heute viele arbeiten, wir immer schon gearbeitet haben. Also es gibt keine Präsenzpflicht, aber ein Präsenzbedürfnis. Und deswegen arbeiten die Leute, also die Leute mit Kindern waren häufiger zu Hause, weil sie einfach die Kinder zu Hause hatten und deswegen sehen mussten, dass jemand anders die Betreuung übernimmt und dann konnten sie kommen. Aber eigentlich hat sich für das richterliche Personal nicht so viel geändert, so im nichtrichterlichen Bereich. Wir haben ja auch viele Menschen, die bei uns arbeiten, die für die Aktenverwaltung zuständig sind, die auch zeitweilig Homeoffice gemacht haben. Für die hat sich deutlich mehr geändert. Ich muss aber sagen, ich glaube, dadurch, dass es sonst so viel weniger Öffentlichkeit gibt, genießen alle das Zusammensein am Arbeitsplatz viel mehr als Chance des Austausches und des Rauskommens und des, sodass ich sagen würde, so unter den Beschäftigten hat es eher einen positiven Effekt gehabt, so einen intensivierenden Effekt, dass man die Anwesenheit der anderen besonders schätzt, weil es seltener heute vorkommt, dass man sich außerhalb des Privaten mit Menschen trifft.
Im Arbeitsrecht hat man keine Kammer, sondern das macht man alleine, oder?
Man hat ehrenamtliche Richter, die mit einem zusammen entscheiden. Aber eigentlich, also keine, jedes Mal andere. Mhm. Nein, das ist also auch übertrieben. Aber man hat
was die zentrale Pool, Arbeit man, macht man?
Ja, macht man selbst, macht sodass man relativ einsam arbeitet immer. Und da ist es jetzt eher so, habe ich das Gefühl bei allen, dass sie die Gemeinschaft genießen, die entsteht, wenn man einfach nur in einem Haus ist. Ne?
Mhm. Gut, vielen Dank.
Ja, Ihnen auch.
Haben Sie noch mehr Runden oder war es das?
Nachher. Also ich habe jetzt irgendwie eine Pause von 2 Stunden und dann am Schluss nochmal. Viel Spaß noch.
Ja, alles gut. Hallo.
Genau, das ist auch so sehr konfrontativ. Super Situation. Ne? Das ist schon ganz schön.
Noch ein neues hin. Die Dame hat es mitgenommen, das war ja schon benutzt. Dankeschön. das lassen wir jetzt.
Ich muss sowieso mein Ding mal abgeben hier. Mein.